Liebe Gemeinde, 4 Tage in der Karwoche inklusive Ostern, 4 verschiedene Orte, das haben wir uns zum Ziel gesetzt für unsere Predigtreihe, die wir mit euch jetzt erleben. Und heute ist Gründonnerstag und wir haben den Ort gewählt des Café Dreimasters. Wenn ihr euch umseht hier, dann seht ihr diesen Ort. Wir haben das deswegen getan, weil das für uns mittlerweile so ein Ort des Zuhauses geworden ist. Hier fühlen wir Gastfreundschaft. Hier fühlen wir, dass wir hier zu Hause sein können und das passt. Das passt zu diesem Gründonnerstag. Gründonnerstag, ich hatte es vorhin ja schon in der Kirche gesagt, wenn man weiß, man hat nicht mehr lange zu leben, dann wird das Leben sehr elementar. Dann möchte man nochmal mit den wichtigsten Menschen zusammen sein und nochmal seine Zeit nicht mit irgendwas Unwichtigem vergeuden, sondern die Menschen nochmal sprechen, sich ihnen nochmal anvertrauen, die einem ganz nah sind. Und das ist auch das Bedürfnis von Jesus gewesen. Und dazu hat er ein Setting gewählt, wo du persönlich ankommen kannst. Ein Essen, ein Miteinandersein, ein Fest. Das Passafest, zu der Zeit in Jerusalem gefeiert von vielen Tausenden. Und es gibt ja diesen einen Ort, diesen einen Raum, in dem Jesus mit seinen 12 Freunden sich zurückziehen konnte. Und ich glaube, das war ihm ganz, ganz wichtig.
Wir haben auch gefühlt, das wollen wir euch auch sagen, und das fühlen wir in diesen ganzen Tagen, in denen wir die Gottesdienste ja filmen und uns so vorbereiten auf die Karwoche. Wir fühlen, wenn wir hier durch die leeren Räume gehen, immer auch einen Schmerz. Und hier im Dreimaster fühlen wir es sogar sehr intensiv. Also wir sind jetzt in diesen Tagen mehrfach hier durchgekommen. Heute, wo wir hier sitzen, spüren wir auch, was ihr wahrscheinlich auch fühlt. Dass nämlich das Nicht-Zusammenkommen auch ein großer Schmerz ist. Und wenn wir an Jesus und seine Jünger denken und wir hier zusammenkommen, wir uns hier also treffen, um darüber nachzudenken, dann spüren wir auch, es ist jetzt ein leeres Café. Und zwar schon wochenlang und auch noch wochenlang. Und gerade eben, als wir angekommen sind hier, um uns vorzubereiten, ging jemand von der verschlossenen Tür weg. Nun ist heute weder Freitag, Samstag noch Sonntag. Insofern war das sowieso ein Irrtum. Aber auch in anderen Tagen ist es so, dass Menschen ja hoffen, sie schreiben es uns, sie sagen es uns, dass hier wieder geöffnet ist. Also so die Orte der Gemeinschaft, die sind auch etwas, was für uns als Gemeinde eine hohe Bedeutung hat. Und auch deshalb sind wir hier.
Und du, Lars, es ist Donnerstag. Wenn du donnerstags hier normalerweise durchs Café gehst, dann riecht es.
Ja.
Dann wird hier handgebacken. Martina, Anki, die stehen da in der Küche und backen ihre leckeren Kuchen.
Ja.
Was fehlt? Dieser Geruch fehlt alleine schon.
Genau, die sind heute nicht da und das, ja, das spüren wir auch. Das wollten wir euch auch sagen, dass wir durchaus das Gefühl, was ihr wahrscheinlich zu Hause habt, wenn ihr jetzt eine Woche später, wir sind eine Woche vor Gründonnerstag jetzt gerade, wenn ihr es in der kommenden Woche seht, wir fühlen das ganz intensiv, dieses Gefühl von Vereinzelung, rausgeworfen sein aus der Gemeinschaft. Wir würden viel lieber am Donnerstagabend mit euch drüben in der Kirche sein und dort feiern. Aber die Chance, die wir haben, nutzen wir jetzt auch und deshalb haben wir uns diesen Ort gewählt.
Unbedingt.
Und wir möchten mit euch verschiedene Aspekte des Gründonnerstag anschauen. Und der erste Aspekt, den wir uns anschauen wollen, ist der des Stärkungsmahls. Jesus hat nämlich mit seinen Jüngern ganz normale Dinge, also Brot und Wein, zu sich genommen. Und wir haben uns auch vorgenommen, hier zu essen. Und wir laden euch auch ausdrücklich ein, auch zu essen, während ihr diesen Gottesdienst anschaut. Denn das Brot stärkt uns und auch die Getränke stärken uns, die Weintrauben stärken uns und das ist ein ja ganz leiblicher Aspekt. Jesus möchte mit seinen Jüngern feiern und das tut er ausdrücklich auch mit Dingen, die den Körper stärken. Wir sind ja in einer Zeit, in der das Abnehmen und das, also eher Verzichten eigentlich, von Menschen so als was ganz Wesentliches angesehen wird, immer wieder. Es gibt ja einen ganzen Hype um das Thema noch skinnier, noch weniger wiegen, noch schlanker, fitter und jünger für den Rest seines Lebens. Und da ist uns auch wichtig, nochmal zu sehen, Jesus findet es essentiell offenbar, mit seinen Jüngern ordentlich reinzuhauen und vernünftig zu essen. Und das ist auch ein Teil dieses Abendmahlsgeschehens.
Und wir haben uns das ja heute auch wieder so vorgenommen, du versuchst die Situation des Abendmahls eher aus Jesu Sicht zu sehen und ich versuche das aus Sicht der Jünger zu beleuchten. Und als Jünger definitiv wäre ich enorm dankbar gewesen. Ey, du hast diesen Stress dieses Passafestes und tausende von Leuten dort und dann hast du so einen Raum für dich. Das ist ruhig und da ist der Tisch gedeckt und du kannst schön essen, du hast deinen Platz und du kannst mal so einen Abstand haben. Ich als Junge hätte empfunden, dass ich da wirklich Kraft finde. Und dass Jesus das jetzt vielleicht am Anfang überhaupt nicht hochgeistlich oder so angefangen hat, sondern einfach richtig schön miteinander essen und dass das auch nicht von ihm verschmäht ist, sondern dass das absolut toll ist, denn es sind ja von Gott die ganzen Gaben. Das Getreide, was gewachsen ist, oder die Traube, die gereift ist, es ist Gottes Geschenk an seine Leute und das soll genossen werden in vollen Zügen. Und ich finde das super, dass Jesus das auch seinen Jüngern so deutlich macht. Leute, haut rein, stärkt euch. Das ist gut.
Wir haben allerdings auch, das möchte ich auch sagen, wir sehen auch die Grenzen der Ernährung, also zum Beispiel Wein auf dem Tisch. Also wir trinken jetzt gerade alkoholfrei und wir bieten ja auch in der Gemeinde das Abendmahl auch mit Traubensaft an. Und es ist auch ein Aspekt, den wir sehen. Es gibt auch Menschen, die geraten in Abhängigkeit, die können das so nicht trinken, weil sie alkoholkrank sind. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir da auch respektvoll miteinander umgehen und auch anständig miteinander umgehen, Rücksicht nehmen und auch liebevoll damit umgehen. Und deshalb haben wir tatsächlich auch so für uns eine Form gewählt heute hier, die das auch berücksichtigt. Und wir möchten auch denjenigen, die Alkohol nicht verzehren können oder wollen, ausdrücklich sagen, auch das hat seinen Platz am Tisch Jesu. Das ist auch ein Aspekt, den wir wahrnehmen. Ein zweites Thema, was ich ansprechen möchte, ist das der Danksagung. Also das Passafest ist überhaupt ein Dankfest. Es geht dabei um die Geschichte, als Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Und das erzähle ich jetzt nicht mehr, diese ganze Geschichte, aber das Passafest wird seitdem gefeiert, um Gott zu danken für die Freiheit, die Gott seinem Volk geschenkt hat. Und Jesus feiert das mit seinen Jüngern. Und wir lesen im Text auch, er dankte. Er dankte für Essen und Trinken. Als er den Kelch hatte, dankte er dafür. Und diese Haltung der Dankbarkeit finde ich eine sehr schöne an Jesus. Also er lenkt auch den Blick bei dem, was wir genießen, auf Gott. Ich denke da immer mal drüber nach. Also wenn wir zu Hause am Tisch beten, dann danke ich manchmal für das Haus, in dem wir wohnen, für die Kleidung, die wir tragen, für das Essen, das wir haben oder füreinander, das wir einander haben. Und ich finde so dieser Blick der Dankbarkeit ist etwas, was für mich mit dem Abendmahl auch tief verbunden ist. Das finde ich sehr, sehr schön, dass Jesus das so ausdrückt.
Das kann ich mir auch richtig vorstellen, dass das nochmal so ein Bedürfnis war an diesem grünen Donnerstag. Es ist uns zwar so nicht überliefert, aber stell dir vor, Jesus hat mit seinen Jüngern noch so eine Top- und Flop-Runde gemacht, der letzten 3 Jahre. Er hat seine 12 Freunde gefragt, du, was war der Moment, wo du am dankbarsten warst? Und ich kann mir vorstellen, wie die 12 dann gesagt haben, die und die Situation. Und ich finde das toll bei uns im Abendmahl, wir sind in der Petruskirche feiern. Ich weiß nicht wieso, aber es liegt nicht so eine Schwere da drauf, sondern auch habe ich das Gefühl, Leute kommen mit dankbaren Erinnerungen oder mit Dankbarkeit zu diesem Fest und, oder zu diesem Abendmahl. Und das ist auch gut so. Nochmal zu sagen, wofür ich dankbar bin. Und so ein Essen lädt ja auch dazu ein. Wenn du so deinen ganzen Tagesablauf hast und du tüdelst so vor dich hin und du bist im Stress und dann gibt es vielleicht ein Armbrot, dann kannst du mal einen gewissen Abstand gewinnen und dann fällt dir ein, Mensch, was mir heute gelungen ist oder was irgendwo glückhaft war an diesem Tag, was mir geschenkt worden ist, dann merkst du, danke. Und es kommt so eine Dankbarkeit in einem auf. Und ja, ich finde das toll, dass Jesus in seinem Abendmahl dafür Raum lässt.
Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist das Thema der Gemeinschaft. Jesus hat ja vorher schon die Gemeinschaft mit seinen Jüngern immer gelebt. Er hat sie auch gestiftet, indem er die Jünger alle berufen hat. Und ich fühle ja sehr tief, dass das Christsein auch mit Gemeinschaft verbunden ist. Also wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, normalerweise, dann fühlen wir den Aspekt der Gemeinschaft sehr tief. Jetzt, in der Zeit, in der wir uns nicht versammeln, sondern uns durch solche digitalen Formate noch in irgendeiner Weise versammeln, signalisieren ja viele Menschen aus der Gemeinde, danke, dass ihr die Gemeinschaft aufrechterhaltet damit irgendwo. Die Kommentarfunktion, finde ich, unter unseren digitalen Gottesdiensten zeigt das. Wir haben da 50, 60, 70 Kommentare unter so einem Gottesdienst. Und das Wesentliche, was ich darin sehe, ist, Menschen kommunizieren über diesen Gottesdienst miteinander und damit entsteht auch wieder eine Art Gemeinschaft. Es ist eine Notgemeinschaft, es ist nicht das, was wir am tiefsten wollen. Am tiefsten wollen wir uns in die Augen blicken, wollen wir einander direkt treffen, wollen wir uns am liebsten die Hand geben oder uns sogar umarmen, wenn wir uns besonders gut kennen. Wir wollen aneinander Anteil haben. Und das hat Jesus gestiftet. Der hat mit seinen Jüngern genau das getan. Eine Lebensgemeinschaft gestiftet, ein herzliches Miteinander, sicherlich auch mit ihren Problemen, aber im Wesentlichen auch von Liebe getragen und so einem richtig coolen Gemeinschaftssinn. Und das ist etwas, was ich an unserer Gemeinde übrigens auch sehr liebe, diesen Gemeinschaftssinn.
Ehrlich gesagt glaube ich, unser Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst, dass das ein Teil des Abendmahls noch die Verlängerung sozusagen ist des Abendmahls. Da kann man dann reden, so. Das macht man natürlich im Abendmahl, wird man sich nicht mit seinem Nachbarn unterhalten, aber das ist dann der Moment, wo du einfach Gemeinschaft haben kannst und erzählen kannst von den schönen Sachen der Woche oder was dir Mühe macht.
Das hat ja immer zusammengehört. Also ja, eigentlich war es ja das Stärkungsmahl und am Ende wird es noch so theologischer. Also am Anfang haben sie, ein Lamm gegessen, das war ja ein ganzes Lamm, was da verzehrt wurde, und haben gefeiert. Und dann am Ende, nach dem Mahl, sagt Jesus dann seine Worte zum Thema, da kommen wir gleich noch zu. Insofern finde ich so dieses Essen und Trinken und der heilige Aspekt, das gehört auch irgendwie zusammen.
Absolut. Und das wird ja auch nicht so gewesen sein, dass Jesus gesagt hat, so Leute, hier schnell, wir haben 10 Minuten Zeit, dann will ich meine Ansprache halten, sondern, ich weiß nicht, 2-3 Stunden oder so. Und sie werden sich nochmal Geschichten erzählt haben, es wird gut gewesen sein.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, Lars, dass so mancher der Jünger da saß und für den war das eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Zöllner unter den Jüngern, die hatten ja immer damit zu kämpfen, dass sie eigentlich ausgestoßen waren. Die wurden nie eingeladen, wenn irgendwer gefeiert hat. Außer es war machtpolitisch irgendwie wichtig, aber dann war es eigentlich keine echte Feier. Dann war es mehr beruflichen Essen. Von ganzem Herzen eingeladen hat sich jeder gefühlt bei Jesus. Und wenn du mich fragst, das ist eins der absoluten Highlights an Jesus für mich, was ich liebe an ihm, diese Annahme. Da kam irgendeine Prostituierte und die hat, da war mal so ein Essen bei so einem schlauen Typen. Und die hat sich da irgendwie reingeschlichen und dann hat sie angefangen, Jesus die Füße zu waschen und ihn zu salben und so. Und Jesus hat nicht gesagt, ey, wir essen jetzt hier und hier sind jetzt die wichtigen Leute und ich habe nachher nochmal Zeit für dich. Nein, die durfte mit an diesen Tisch. Und jeder darf bei Jesus mit an den Tisch. Das finde ich eigentlich das Beste. Und wir als Pastoren müssen nicht gucken, na, wer darf denn eingeladen werden von Jesus? Sondern das finde ich ein großes Privileg. Wir dürfen diese Einladung von Jesus aussprechen, ob ein Mensch das annimmt oder nicht. Ist sicherlich seine Sache, da können wir nichts manipulieren, wollen wir auch gar nicht. Aber dass wir dieses Mandat von Jesus haben, jeden einzuladen und jede einzuladen, das finde ich einfach großartig.
Und ich möchte es dann jetzt auch aussprechen, du bist eingeladen. Also du bist von Jesus offenbar eingeladen, bei ihm zu sein, also mit an seinem Tisch zu sein. Das finde ich etwas super Cooles und übrigens sprechen wir das auch im Gottesdienst, wenn wir Abendmahl feiern, gern so aus. Es geht nicht um Papier, es geht nicht um Richtigkeit, also dass du den richtigen Zettel hast, auf dem steht, dass du eingeladen bist, quasi durch deine Kirchenmitgliedschaft, also, sondern du bist erstmal eingeladen zu Jesus und alles andere kann man dann immer noch regeln. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Wir kommen damit eigentlich schon direkt an den nächsten Aspekt, nämlich das Vergebungsmahl. Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er das Brot bricht und es ihnen gibt, da sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und bei dem Kelch sagt er, und das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Und damit spricht er am Gründonnerstag schon etwas an, was am Karfreitag, am nächsten Tag erst geschehen wird. Nämlich Jesus stirbt zur Vergebung der Sünden. Er stirbt als ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer für alle Schuld, alles, was Menschen jemals in ihrem Leben verkehrt machen können, dafür stirbt er. Für jeden Mörder, für jeden Dieb, für jeden Lügner, jeden Betrüger und so weiter und so weiter. Also die Liste ist ja sehr lang, die wir da nennen können. Also er stirbt für dich und für mich. Und er teilt quasi den Anteil aus. Also dein Anteil wird dir gegeben, indem er dir das Brot gibt. Wenn du das nimmst, dann nimmst du quasi sein Sterben in die Hand. Nimmst sein Sterben in dich auf, indem du es isst. Nimmst sein Blut, das er vergossen hat, quasi in dich auf. Es wurde am Anfang auch missverstanden. Also als die Christen in den ersten Jahrhunderten verfolgt wurden, wurden sie auch verfolgt, weil man sie für Kannibalen hielt. Die Menschen haben das so gehört irgendwie, ja, die essen da Leib und Blut von irgendwem. Und dann hat man so gedacht, wahrscheinlich sind das Kannibalen. Aber dass wir auf eine sehr wundersame Weise die Vergebung bekommen mit Brot und Wein, mit Brot und Traubensaft, das ist, finde ich, ein Wunder irgendwie. Und das ist, finde ich, auch eines der größten Geschenke, die ich empfangen kann. Gott vergibt mir. Er akzeptiert mich mit meiner Fehlerhaftigkeit, er liebt mich in meiner Fehlerhaftigkeit und schenkt mir Vergebung.
Das ist klasse. Diese Vergebung, dass es irgendwo okay ist zwischen denen, die am Tisch sitzen, dass es passt und dass Harmonie da ist und Frieden da ist und Vergebung eben, nicht mehr Groll und nicht mehr Vorwürfe, das finde ich, tut richtig gut, beim Abendmahl das nochmal zu hören. Du bist immer noch eingeladen. Dir ist vergeben und du kannst, der Platz ist noch frei für dich. Ich kenne das natürlich auch, wenn du mit Gruppen länger unterwegs bist oder in der Familie oder so. Irgendwann kommt mal so der Punkt, wo du dich streitest, wo es Konflikte gibt, wo das hin und her geht. Und dann kann auch mal sein, dass jemand sagt so, boah, ich komme nicht zum Essen. Ne? Rennt raus und will nicht dabei sein. Und dann gehst du vielleicht hinterher und dann versuchst du irgendwie das zu schlichten und irgendwie zu klären, dich auszusprechen, um Vergebung zu bitten. Und der Moment, dann wieder an einen Tisch zusammenzukommen und dann in Freude zu essen, ist einer der schönsten Momente. Und unser Freund Petrus, nach dem unsere Kirche benannt ist, der hat ja auch so sein besonderes Erlebnis mit Jesus gehabt zum Thema Vergebung. Er hat ja gesagt, nein, Jesus, also den werde ich auf keinen Fall verraten. Und er hat es ja getan, dreimal. Und nach der Auferstehung, da gibt es so eine Szene, die fischen, wieder in Galiläa an ihrem See. Petrus, der große Fischermeister, und dann sieht Petrus am Ufer Jesus. Und er erkennt Jesus und springt ins Wasser und schwimmt dahin. Und Jesus hat Brot und Fische für ihn. Und Jesus sagt, hier ist Platz. Du hast mich dreimal verraten. Das war nicht gut. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Unsere Gemeinschaft ist noch da. Zählt noch. Vergebung ist möglich. Und darum können wir weiter auch weiter auf Kurs sein miteinander. Und Vergebung, ich fühle das sehr, sehr körperlich auch beim Abendmahl, dass ich weiß, okay, ich bin nicht perfekt. Ich bin ein Sünder. Aber seine Vergebung gilt mir.
Ein Aspekt, der da sehr nah dran ist, also es entwickelt sich so alles aus dem anderen, immer eins aus dem anderen, das passt auch so schön zu dem Text, ist, dass Jesus seine Jünger befähigt. Also er sagt, tut das zur Erinnerung an mich.
Ja.
Die Erinnerung wird gleich der nächste Punkt sein, das wissen wir jetzt auch schon. Aber dieses, dass die Jünger es tun sollen, also dass sie diese Feier nachvollziehen sollen, das ist jetzt 2000 Jahre alt, also seit ungefähr 2000 Jahren feiern ja Christen Abendmahl. Und das ist was Hochinteressantes, weil der heilige Sohn Gottes Menschen, die nicht besonders befähigt scheinen, die ihre Fehler haben, beauftragt, befähigt und bevollmächtigt, so einen heiligen Moment zu feiern. Wenn man das genau betrachtet und uns beide mal genau betrachtet, so als Pastoren, und die Gemeinde aufgrund einer medialen Möglichkeit ein 24-Stunden-Video von uns hätte, mal so 24 Stunden im Kreis, und wir würden einfach, ohne dass wir es wissen, beobachtet werden, also ausspioniert, dann würde man sicherlich feststellen, dass wir innerhalb dieser 24 Stunden nicht perfekt sind. Also ich auf jeden Fall nicht, du wahrscheinlich, aber ich nicht. Und Luther hat sich mit der Frage...
Interessante Vorstellung, Lars.
Luther hat sich mit der Frage übrigens auch schon beschäftigt, also ob jetzt eigentlich ein Sünder, einer, der nicht perfekt ist, das Abendmahl quasi versauen könnte. ob es schlechter wird dadurch, dass jemand das einsetzt, der ist wie du und ich, so mit den Schwächen. Und er kam zu der Erkenntnis, nein, das kann nicht daran hängen. Und das ist hier bei Jesus begründet. Also er befähigt seine Jünger, er sagt ihnen, macht das, wiederholt das. Und er kennt die, die da am Tisch sitzen.
Und ich finde, das hat man ja, also aus jünger Sicht, du hast es ja oft so, dass du, also einfach so als Mensch, wenn du gearbeitet hast und so das Gefühl hast, jetzt geht so dein Energielevel so langsam runter. Konzentration ist nicht mehr so gut oder dein Körper ist jetzt auch ein bisschen schlapp und so. Und dann gibt es Pause. Dann gibt es Essen. Und wenn du vor dem Essen noch gedacht hast, du wirst es heute nicht schaffen. Du wirst heute dein Pensum nicht schaffen oder du wirst es nicht schaffen, als Christ in diesem Leben zu bestehen. Wenn dir da ernsthafte Zweifel kommen, dann brauchst du diese Mahlzeit. Dann brauchst du diese Pause. Dann brauchst du dieses Rausgezogensein, um nochmal neu von Jesus deutlich zu machen, gemacht zu bekommen, du gehörst zum Team, ich halte weiter an dir fest, ich setze absolut weiter auf dich und du wirst es auch können. Und mir geht das bei Wanderungen zum Beispiel so. Dann denkst du so, jetzt bist du total alle und es geht nicht mehr weiter. Dann machst du eine Pause, du isst und danach kannst du wieder, hast du wieder eine ganz neue Perspektive auf den Weg, der noch vor dir liegt. Du hast Zuversicht. Und insofern, für die Jünger war ja jetzt echt ein langer Weg, so ein Gründonnerstag vor ihnen kein leichter Weg. Aber ich glaube, Jesus wollte ihnen da auch Kraft geben, ein Stück weit. Und mit ihnen dieses Essen nochmal zu machen.
Ja. Der nächste Aspekt ist der Erinnerung. Also Jesus stiftet auch ein Erinnerungsmahl. Er sagt also, tut das, das war das Thema der Befähigung, zur Erinnerung an mich. Also er möchte gern, dass diese Geschichte, also die Geschichte um Jesus herum, seinen Jüngern in Erinnerung bleibt und dass sie sich auch immer wieder daran erinnern, dass sie das auch immer wieder sich in Erinnerung rufen lassen. Es gab da so einen Moment. Es gibt so einen Moment in unserem Gemeindeleben. Es gibt so Momente, die wir als heilige Momente empfinden, wo zum Beispiel uns Vergebung in Brot geschenkt wird, indem wir die Geschichte vom Blut Christi wieder hören. Am Karfreitag zum Beispiel wird das ein Thema sein, das Sterben Jesu. Und daran lassen wir uns erinnern im Abendmahl. Und ich finde es sehr schön eigentlich, dass Jesus so ein Momentum gestiftet hat, in dem das angelegt ist, dass wir es nicht vergessen. Denn mir persönlich ist es auch wichtig, immer mal wieder den Blick darauf zu richten, auf Jesus zu richten, auf ihn zu schauen und nicht auf mich.
Und es ist natürlich ein Erinnerungsmal gar nicht mal so an einen Toten. Also so Karfreitag werden sie es gedacht haben und Kar-Samstag, aber es ist Erinnerung an Jesus, den Auferstandenen, dass seine Gegenwart da ist, dass er greifbar da ist und fühlbar da ist für die Leute, die auf ihn vertrauen. Und aus Sicht eines Juden ja völlig normal. Also Glaube lebt ja ganz viel von der Erinnerung. Jedes Jahr an das Pessachfest zu denken, die Befreiung aus Ägypten. Oder denken wir an die Psalmen. Vergiss nicht zu danken und vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Also erinnere dich an Gottes Güte. Ist ja was völlig Selbstverständliches. Ohne das würde Glaube gar nicht gehen. Sich auch an das, wo Gott erlebbar gewesen ist, an die Momente, wo er sich gezeigt hat, sich immer wieder neu zu erinnern und das nicht zu vergessen. Und von daher ist das, finde ich, auch total schlüssig, dass Jesus auch dieses Essen sozusagen als Erinnerungssetting gibt für sein Leben, also für sein Sein, auch für die Menschen 2000 Jahre später.
Und ein letzter Punkt, und damit kommen wir zum Ende des Wortteils dieser Predigt, gleich kommt noch ein anderer Teil. Jesus lenkt seinen Jüngern den Blick auf das kommende Reich Gottes. Also er hat Hoffnung, es ist auch ein Hoffnungsmahl. Und wenn wir bedenken, dass Jesus weiß, dass er am nächsten Tag hingerichtet wird, sehr grausam, dann spricht er davon, dass aber er später wenn das Reich Gottes kommt, wieder Wein trinken wird und Brot essen, dass es also ein ewiges Leben gibt, wo er mit seinen Jüngern wieder feiern wird, dann lenkt er, finde ich, unseren Blick auch über diese Zeit, in der wir jetzt sind, hinaus. Ich finde auch übrigens über diese Corona-Krise weit hinaus. Denn er sagt damit ja nichts anderes als, es ist gut, hier zu feiern, es ist gut, hier Gemeinschaft zu haben, es ist gut, hier zu genießen, sich stärken zu lassen, sich zu erinnern, Vergebung zu empfangen. Aber sagt auch, das ist hier endlich. Und es kommt darüber hinaus noch etwas ganz, ganz Großes und Großartiges. Nach unserem Leben kommt das ewige Leben. Das ganz große und ganz dicke Ende kommt noch. Und das sagt er seinen Jüngern, indem er an diesem Abend von Ewigkeit redet.
Aus Sicht der Jünger ist das ja, also dieses Elementare, dieser Tisch hier zum Beispiel so, das ist ja so die Ebene, in der wir Menschen einfach so denken können. Und mich hat das mal berührt zu sehen, dass dieser Tisch hier, stellen wir uns das mal vor, dieser Tisch hört hier nicht auf, sondern kommt aus der Ewigkeit, also aus der unsichtbaren Welt Gottes, der ewigen Welt Gottes, hier zu uns hinein. Also hier ist so eine Art Vorhang und von da kommt er dann hier zu uns hinein. Aber er kommt aus der Ewigkeit und er geht wieder zu der Ewigkeit. Und das ist nur so ein kleines Stückchen, was hier rausguckt. Oder wenn wir in der Petruskirche das Abendmahl feiern, dann haben wir ja nur so einen Halbkreis. Und der Rest des Kreises, das ist Gottes unsichtbare Welt noch. Klingt jetzt fast ein bisschen mystisch so. Ja, vielleicht drehe ich jetzt so ein bisschen ab. Aber weißt du, für mich ist etwas Wunderschönes zu wissen, die Menschen, mit denen ich dieses Fest feiere, dieses Essen esse, es ist nicht, dass ich nur mit ihnen hier in diesen 80 Jahren oder so auf dieser Erde zusammen dieses Essen feiere oder Essen zu mir nehme, sondern ich sitze mit ihnen auch am Tisch der Ewigkeit zusammen. Und es wird spannend sein, wer da alles mit uns zusammen am Tisch sitzen wird. Ich stelle mir das großartig vor. Menschen, die ich immer schon mal gerne kennengelernt hätte, aus meiner Familie, mein Urgroßvater zum Beispiel, glaube ich, war ein interessanter Mann, ich hätte ihn gerne mal kennengelernt. Ich weiß eins, am Tisch Gottes werde ich mit ihm zusammensitzen. Und auch noch ganz andere Leute aus der Weltgeschichte. Und insofern ist das immer nur so der Appetizer. Das ist nur die kleine Vorspeise, die wir hier haben. Das große Essen, das ist noch in der Ewigkeit. Das Reich Gottes geht da weiter und hat schon lange da seinen Ursprung. Und wir sind so ein kleiner Teil hier drin.
Und eigentlich wäre jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, um Amen zu sagen. Aber wir möchten euch einladen, jetzt ein Erinnerungsmahl zu Hause zu feiern. Ein Abendmahl können wir euch nicht empfehlen, weil wir nicht da sein können und es gibt auch, ich sag mal, kirchliche Regeln, die einzuhalten wir uns vorgenommen haben. Aber wir laden euch sehr herzlich ein, gleich, nachdem ich gesagt habe, was ich sage, die Pausentaste zu drücken und euch dann folgende Dinge zusammenzusuchen. Ihr bräuchtet vielleicht eine Bibel, ihr könnt das natürlich auf dem Smartphone aufrufen und da bräuchtet ihr den Vers Lukas 22, Vers 19. Lukas 22, Vers 19. Dann wäre es vielleicht eine gute Idee, etwas wie Brot da zu haben. Wenn ihr kein Brot habt, könnt ihr auch alles andere nehmen, was euch daran erinnert. Ich sag mal, Cracker oder was immer ihr so gerade im Haus habt. Vielleicht wollt ihr auch noch schnell ein Brötchen aufbacken. Die Pausetaste macht es möglich. Danach ist der Gottesdienst noch da. Macht euch keine Sorgen. Das könnt ihr einfach anhalten und dann geht es weiter. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn ihr etwas habt, was, wenn es möglich ist, traubenhaltig ist, also ich sage jetzt mal Traubensaft, wenn ihr ihn trinken mögt, dann vielleicht auch Wein. Aber ihr könntet auch ein anderes Getränk nehmen, da kommt es jetzt auch nicht so genau drauf an. Und dann drückt ihr jetzt vielleicht die Pausentaste, sucht das alles zusammen und kommt dann wieder her. Wir machen jetzt nur 15 Sekunden Pause, wir lassen uns einfach weiterlaufen und dann gleich nach der Pause sind wir wieder da. Und da sind wir wieder. Und wir laden euch ein, dass ihr jetzt gleich zu Hause diesen Vers, Lukas 22, Vers 19, einmal miteinander lest. Wir können den ziemlich genau auswendig, aber nur so fast genau. Wir versuchen das gleich mal. Du für das Brot, ich für den Wein. Und dann könntet ihr zu Hause im Kreis derjenigen, die da sind, vielleicht habt ihr eure Familie gerade bei euch, ihr seid zu zweit, vielleicht seid ihr auch allein, das ist völlig okay, könnt ihr so ein Erinnerungsmahl halten. Und das könnte ungefähr so funktionieren.
In dieser Nacht des Gründonnerstags, da nahm Jesus das Brot, dankte, er brach es und er gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist.
Und in der gleichen Weise nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl. Er dankte, er gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für eure Sünde vergossen wird. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und wenn ihr das getan habt, dann könntet ihr jetzt gleich wieder die Pausentaste drücken, dann könntet ihr euch das zusprechen, ihr könntet diesen Vers nochmal lesen, ihr könntet essen und trinken und lasst euch da ruhig Zeit zu. Und wenn ihr damit fertig seid, dann lasst ihr den Gottesdienst einfach weiterlaufen und dann werden wir gemeinsam singen, wir werden gemeinsam beten, wir haben ja schöne Musik, wir sprechen auch ein Gebet mit euch und am Ende des Gottesdienstes wird es dann noch einen Segen geben. Und auf diese Weise haben wir auf irgendeine Weise das getan, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir haben uns erinnert an sein Abendmahl.
Die durften dabei sein.
Ja, wir haben auch auf irgendeine Weise virtuell miteinander ein kleines Fest gefeiert, wenn auch kein richtiges, ordentliches Abendmahl.
Vielleicht hast du nochmal überlegt, wofür du dankbar sein kannst.
Genau. Du hast vielleicht Hoffnung geschöpft und du hast vielleicht auch Vergebung gefühlt, weil Jesus dich liebt. Und all diese Dinge sind dann doch geschehen am Gründonnerstag, obwohl wir als Gemeinde gerade nicht zusammenkommen können. Und das empfinden wir als etwas, für das wir dankbar sind und was wir euch auch gern sagen wollen. Wir sind froh, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen gehören und wir freuen uns wahnsinnig, euch wiederzusehen. Und jetzt sagen wir Amen. Amen.